Moin moin und herzlich willkommen zu dieser besonderen Crossover-Folge von Leinwandliebe, The Pod und unserem gemeinsamen Filmpodcast. Denn heute sprechen André und ich mal nicht wie sonst über irgendeine frühere Videospielverfilmung, sondern wir sind heute höchst aktuell unterwegs.
Genau, wir haben uns den Super Mario Galaxy Film angeschaut, so richtig mit Pressevorführung und allen Extras, elitäre Scheiße, es war großartig.
Genau, und ich hoffe, du hast dann auch zur Vorbereitung, weil ich weiß, dass du den vorher nicht kanntest, dir nochmal den Super Mario Brothers Film von 2023 reingezogen.
Ja, das habe ich tatsächlich getan und bin milde enttäuscht worden.
Wieso enttäuscht? Also hattest du jetzt wirklich so viel erwartet oder?
Ich glaube, ich habe mich in die Irre führen lassen, einfach davon, dass der so erfolgreich war. Ich habe mir gedacht, so 1,3 Milliarden, unglaublich. Das wird ja so das neue Lego-Movie gewesen sein. Und dann war es das nicht.
Nee, das war es nicht. Aber man muss noch mal sagen, als das 2023 in die Kinos kam, hat es weltweit tatsächlich mehr als 1,3 Milliarden Dollar umgesetzt, obwohl der ja relativ günstig war mit nur 100 Millionen, was für so einen Film nicht so wahnsinnig viel ist. In Deutschland mehr als 5 Millionen Zuschauer. Damit war sowohl in Deutschland als auch weltweit auf Platz 2 des Jahres, nur hinter einem anderen Kinderzimmerklassiker, nämlich hinter Barbie und noch vor Oppenheimer. Also er hat sich wirklich in die Mitte von Barbenheimer hineingeprescht. Und das, nachdem die Nintendo-Verantwortlichen ja echt sich 30 Jahre lang in die Hose gemacht haben, da ja der erste Mario Brothers Realfilm von 1993 so legendär schlecht ist, dass sie echt Schiss hatten, das nochmal zu versuchen. Und dann, da haben sie wohl zwischendrin eine Menge Geld auf der Straße liegen lassen, weil sie die Marke zumindest im Kino ja jetzt 30 Jahre lang haben brach liegen lassen.
Ja, gibt's übrigens eine alte Film-Podcast-Episode von uns, da sprechen wir über die Originalverfilmung von Super Mario Brothers. Ich glaube, du warst sogar ganz moderat angetan von dem Werk. Es war zumindest irgendwie spannender als jetzt hier die Animationssuppe aus dem Franchise-Kessel.
Ja, also es ist ja schon irgendwie auch Kult, ne? Es ist ja ein kultig gescheiterter Film. Und die sind ja oft besser als so mittelprächtig funktionale Filme. Aber wir können ja noch mal ganz kurz das abhaken mit der Super Mario Brothers Film. Also ich habe dem tatsächlich 3 Sterne gegeben. Und mein Fazit lautet so ungefähr nur minimaler Plot, aber dafür maximalen Wiedererkennungswert. Weil ich habe das damals schon auch gemerkt. Also ich bin jemand, der, sagen wir mal, meine prägenden Mario-Spiele waren Super Mario Land auf dem Super Nintendo oder Super Mario World ist das, ne? Und dann der Super Mario auf dem Game Boy und das erste Mario Kart auch auf dem Super Nintendo. Und in meinem Kopf, ja, als jemand, der Odyssey habe ich dann auch wieder gespielt, aber der zwischendurch auch 25 Jahre Mario-Pause hatte, feuerte ohne Ende irgendwie so Nostalgie-Raketen los, weil einfach wirklich jede Figur, jede Welt, jedes Geräusch vor allen Dingen, also gerade auf der Tonspur, irgendwie jedes Mal, wenn die irgendwie hüpfen oder irgendwas passiert oder die ganzen Figuren, welche Geräusche die machen, das kennt man alles im Hinterkopf, selbst wenn man da seit 30 Jahren nicht dran gedacht hat. Das hat halt dermaßen bei mir gezündet, dass ich da irgendwie trotzdem meinen Spaß dran hatte, selbst wenn so der Humor und so jetzt nicht so funktioniert haben.
Ja, genau. Ich bin auch, also wirklich, glaube ich, die Kernzielgruppe. Ich habe Mario auf dem NES gespielt, also Super Mario Brothers und Super Mario Brothers 3 und dann auf dem Super Nintendo. Also es gibt, glaube ich, so gut wie kein Hauptserien-Mario-Spiel, das ich nicht gespielt habe. Das einzige, witzigerweise, das ich nicht wirklich gespielt habe, ist Super Mario Galaxy 2. Und alle anderen habe ich abgefrühstückt. Und ja, der ist wirklich ein prall gefüllter Nostalgiesack und man kann da auch sitzen und wirklich in jeder einzelnen Einstellung kannst du irgendwo drauf zeigen und sagen so, oh, das kenne ich, oh, das ist doch daher. Aber ich bin kein großer Freund einfach von diesem Memberberries-Schaulaufen, was da häufig abgebrannt wird, wenn irgendwelche altehrwürdigen Marken wieder ins Kino kommen. Das haben wir ja gerade in unserer Reihe mit den Videospielverfilmungen in einer Tour, wo man das Gefühl hat, der Regisseur / Drehbuchautor muss auch ständig sich erweisen, ja, dass er die nötige Serienkenntnis besitzt, um hier auch noch ein Easter Egg unterzubringen. Und das ist dann eigentlich das ist nett, wenn es wohldosiert ist, aber ermüdend finde ich es, wenn einfach das ganze Ding fast nur noch daraus besteht, dass man sagt so, hey, hier, kennst du?
Ja, apropos Regisseure, Aaron Howard und Michael Jelinek sind zurück. Also dasselbe Duo, das auch schon den ersten Film 2023 gemacht hat, hat jetzt auch die Fortsetzung gedreht. Und an dem, ich weiß nicht, wie viele Tage lagen zwischen dem Anschauen des ersten Films und der Pressevorführung des zweiten?
Es waren, weiß ich nicht, 8 Stunden.
8 Stunden, okay. Nachdem du den ersten gesehen hast und dann wusstest, ich gucke jetzt nachher direkt den zweiten, was hast du dir denn so, und selbst wenn es unrealistisch ist, was hast du dir denn von dem zweiten so erhofft, was der vielleicht mal ein bisschen anders machen sollte, damit du dann doch dran mehr Spaß dran hast?
Also ich hatte, das Ding ist, dass Mario Galaxy ist eines von den wenigen Mario-Spielen, die sowas wie einen nennenswerten Plot überhaupt mitbringen. Und das hat so seine, so blöd das klingt, wenn man jetzt das nicht selber nie gespielt hat und nur Mario kennt, denkt man gleich so, was? Aber es hat so ein, zwei tatsächlich emotionale Momente, gerade mit dem Ende des Ganzen. Und ich hatte so gedacht, so hey, Mario Galaxy ist vielleicht tatsächlich nochmal eine Chance, dass man jetzt hier ein bisschen mehr Plot fährt, der halt auch irgendeine Art von Resonanz hat. Ich weiß nicht, ob ich das erwartet habe. Ich habe ein bisschen gedacht, dass sie das vielleicht machen, weil ja gerade auch Animationsfilme für Kinder und Jugendliche, die mögen ja gerne auch diese Gefühlsachterbahn, wo halt auch mal Simbas Vater stirbt und von irgendwelchen Wasserbüffeln totgetrampelt wird und dann hinterher geht's wieder hoch, ja, und dann singen wieder alle und sind Hakuna Matata. Und ich habe gedacht, vielleicht kriegen sie jetzt hier so die Kurve. Aber das war nicht so.
Ja, also ich habe am Anfang schon gedacht, es wird jetzt mehr Story geben, weil der Film fängt damit an, wir sind bei Rosalina, der Prinzessin, die mit ihren Lumen, das sind einfach die Sterne, dort auf irgendeinem Planeten hockt und denen immer gute Nachtgeschichten erzählt. Und ich jetzt als jemand, der zwischendurch 25 Jahre ausgesetzt hatte, ich kannte die gar nicht. Die Rosalina, und habe dann schon gedacht, oh shit, jetzt wir sind erstmal in einem Bereich, den ich nicht kenne, und dann scheint das jetzt doch irgendwie mehr in dieses Hintergrundstory dieser Figur auch noch reinzugehen. Da fühlte ich mich erst kurz ein bisschen verloren und habe gedacht, okay, wenn jetzt erstmal so 10 Minuten auf irgendeine Nebenfigur, die eh keiner kennt, verwendet werden, bevor wir dann wieder zu Luigi und Peach und Mario rüber wechseln, dann wird da ja noch einiges kommen. Aber das war dann doch nur die neue Prinzessin, die gerettet werden muss. Willst du mal die Story zusammenfassen?
Ja, also im Film ist es, wie du sagst, also es gibt da die Rosalina, die gibt's auch in Mario Galaxy, die ist da halt so eine Hüterin des Kosmos. Ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt auch eine Prinzessin war, ist auch egal. Die wird jedenfalls von Bowser Jr. entführt und er will sie im Grunde genommen als Energiequelle für so eine Superwaffe hinter verwenden. Und dann wird auch noch, wie im Spiel, das Schloss von Prinzessin Peach entführt. Im Spiel ist das ein bisschen anders, da ist es ganz klassisch, da wird das Schloss mit Prinzessin Peach halt entführt und dann ist halt wieder Prinzessin Peach die, die man retten muss, und die Rosalina, die trifft Mario dann, und die ist so eher so das Plot-Framing-Device. Es gibt aber auch da dieses Bilderbuch, aus dem sie den Lumas immer vorliest. Die Lumas sind diese kleinen Sternenwesen. Die sehen aus wie Kopfkissen in Sternenform, haben Augen und deren Hauptaufgabe ist es eigentlich, niedlich zu sein. Und da in dem Buch, da ist dann tatsächlich auch nochmal, da ist sogar noch eine zweite Plot-Ebene drin versteckt, die man hätte erzählen können. Da gibt es so eine ganz kleine, bisschen bittersüße, traurige Geschichte von so zwei Geschwisterchen, die da getrennt werden und die sich dann quasi bis ans Ende der Zeit sucht dann das eine Sternenwesen nach dem anderen wieder. Und das hat dann so wirklich so existenzielle Noten teilweise. Auch das Ende des Spiels, ne, dann ist ein großes schwarzes Loch und diese ganzen kleinen Sternenwesen opfern sich, um das schwarze Loch quasi wieder zu stopfen und ein neues Universum zu erschaffen. Und es ist hinterher gar nicht so klar, haben jetzt eigentlich alle überlebt oder sind alle tot, aber nur wieder neu erschaffen worden in einem ewigen Zyklus des Lebens und so weiter und so fort. Also das hat schon sogar philosophischen Unterton. Und das waren so die Sachen, wo ich irgendwie dachte, dass sie die vielleicht in so einer bisschen, sagen wir mal, reduzierten Form in den Film bringen würden, weil das Ende von Mario Galaxy dafür auch relativ bekannt ist, also unter den Leuten, die Mario Galaxy toll finden. Aber nein, das haben sie ganz schnell entsorgt und haben sich gedacht, so, na, Moment mal, das ist aber kein Feel-Good-Franchise-Material. Das ist nicht die Art von sanfter Gutierbarkeit, aus der 1 Milliarde Filme gemacht werden. Nichts weg damit.
Genau, also man muss schon sagen, man braucht die Rosalina eigentlich als Peach-Ersatz, damit man die Peach zur aktiven Figur machen kann. Also die wird jetzt normalerweise ja in allen Spielen gefritscht, wie das so schön heißt, wenn man am Anfang die Frauenfigur nur nutzt, damit der Mann sie dann retten kann. Also die wird jetzt aufgetaut, die darf auch mitmachen. Die prescht sogar als erstes los, während Mario und Luigi auf das Schloss aufpassen sollen, was dann ja nicht so gut funktioniert. Das geht direkt hops, das Schloss. Auch die werden dann entführt von Bowser Jr. und dann müssen alle drei irgendwie erst getrennt und dann gemeinsam durch die Galaxien und über die verschiedensten Planeten hoppeln, um dann irgendwann Rosalina vielleicht doch wieder aus den Fängen von Bowser Jr. zu befreien. Und Bowser Senior haben sie, der im ersten Teil irgendwie ja gefangen genommen wurde und jetzt geschrumpft. Irgendwie, der sieht aus wie ein Amiibo, ne? In Amiibo-Form, in einem kleinen Puppenhaus lebt und dort mit einer Kunsttherapie gegen seine ständigen Wutausbrüche anarbeitet. Den nehmen sie auch noch mit.
Genau. Wer das auf der Filmseite nicht kennt, Amiibos, das ist so der Merchandise quasi von Nintendo. Das sind so kleine Figürchen mit bekannten Nintendo-Figuren, die alle so einen NFC-Chip drin haben und den kann man dann auf seine Switch setzen und manchmal irgendwelche Zusatzfeatures freischalten damit.
Ja, aber die haben auch die Oberfläche so ein bisschen angepasst von ihnen. Die ganzen anderen Figuren haben ja alle so, sehen ja alle ein bisschen aus wie Minions in Farbe. Und aber der hat noch so eine leicht spiegelnde Oberfläche, dass es auch so ein bisschen mehr noch nach Plastik aussieht. Also das, ich dachte, das ist total dem Amiibo nachempfunden. Ich habe auch ein Bowser-Amiibo. Wir sitzen so zwei Amiibos, Mario und Bowser, deswegen wusste ich das sofort.
Ich besitze genau einen Amiibo und es ist auch so ein Mario 25. Geburtstag Amiibo und den habe ich auch nur deswegen, weil mir den Nintendo ungefragt zugeschickt hat.
Hast du ihn denn benutzt?
Natürlich nicht. Der liegt in irgendeiner Kiste. Also, das Amiibo ist halt so Bauernfängerei.
Ja, da man kann damit schon ordentlich schummeln. Also, ich spiele ja immer nur so ein Spiel pro Jahr auf meiner Wii, meistens Zelda. Und wenn man da auch Zelda-fremde Figuren nimmt, dann kriegt man nicht ganz so geile Boni, aber trotzdem Boni. Irgendwas kriegt man immer, wenn man das daran hält. Und ich glaube, wenn du so 30 bis 40 Amiibos besitzt, dann hast du das Spiel quasi schon durchgespielt, bevor du überhaupt angefangen hast.
Möglich. Ich glaube, manchmal kriegst du auch nur Kostüme und dies, das. Also, weiß ich nicht. Für mich war das immer so ein Fall von, okay, wenn man das Ding hübsch findet und sich auf den Tisch stellen will, fein. Aber dieses ganze Ding mit, hey, das ist im Grunde genommen wie so eine physische Microtransaction. Kauf dir nochmal irgendwas, um was im Spiel freizuschalten. Das lehne ich ab, Christoph. Dem habe ich mich verweigert. Obwohl ich den Yoshi's Woolly World Amiibo sehr nett fand.
Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich habe die, glaube ich, wirklich bewusst gekauft, auch weil ich irgendwelche ganz bestimmten Boni in irgendwelchen Spielen haben will. Also da hat die Bauernfängerei wirklich fantastisch funktioniert.
Das Lasso von Nintendo hat sich da fest um deine Hüften geschmiedet.
Genau. Ich habe auch die neue Wii gekauft, obwohl ich noch kein einziges Spiel da drauf gespielt habe.
Wir reden von Switch, oder? Du sagst immer Wii, aber du meinst Switch.
Genau, ich meine die Switch. Ich habe auch die erste Wii besessen, aber nicht die zweite. Die erste Wii war das mit den Olympischen Winterspielen da, ne?
Und mit Sonic und Mario, meinst du?
Nee, mit Bobfahren und so haben wir da mal gemacht und Skispringen. Mit diesen Controllern, die man so in der Hand hatte. Wo man auch Bowlen und Tennis spielen konnte.
Ja, du redest wahrscheinlich von Wii Sports Resort.
Ja, okay. Genau.
Ja,
das,
also wir sind schon grob in der richtigen Ecke.
Immerhin. Ja, und apropos Nintendo Fanservice. Geht ja gleich dann damit los, nachdem wir dann wieder bei unserer üblichen Heldentruppe gelandet sind, müssen Mario und Luigi erstmal auf den Wüstenplaneten, den wir aus Mario Odyssey auf jeden Fall kennen. Das scheint mehr oder weniger wirklich 1:1 diesem mexikanisch geprägten Dorf aus dem Spiel nachempfunden zu sein, um dort ein kaputtes Warp-Rohr zu reparieren. In einem offenbar spukenden Tempel. Und in Wirklichkeit handelt es sich bei den Geräuschen aber nicht um einen Geist, sondern um den heiß erwarteten Fanfavoriten Yoshi, gesprochen von Donald Glover. Und das ist auch der einzige US-Sprecher, den man auch in der deutschen Sprachfassung hört, der nicht übersetzt werden musste, weil Yoshi spricht in so einer Art brabbelnder Fantasiesprache, wo man eigentlich nichts versteht, außer dass hin und wieder das Wort Yoshi fällt. Das ist das Einzige, was man hört, so ein bisschen wie bei Groot aus Guardians of the Galaxy. Und irgendwie fand ich das, fing irgendwie vielversprechend an. Also der Film macht daran eine relativ große Sache draus. Der versteckt sich erst, dann sieht man ihn so ganz bisschen. Und dann gibt's direkt auch noch so eine Rückblende, wo sie ihn fragen, wo er denn herkommt. Und man sieht ihn dann, wie er irgendwie mit so Jump Cuts durch das nächtliche Manhattan schreitet. Und das fand ich auch noch irgendwie ziemlich cool. Und da habe ich gedacht, okay, da kann jetzt echt was draus werden. Freuen wir uns mal auf die kommenden Interaktionen mit ihm und seinen neuen besten Buddies Mario und Luigi. Ja, und dann?
Ja, dann, ne? Also, es passiert halt einfach eine Ansammlung von Szenen, mal weniger und mal ganz viel weniger miteinander tatsächlich verbunden und gekoppelt. Es ist ansonsten, man kann immer diese einzelnen Stränge von dem Plot dann erzählen. Ne? Also es geht darum, dass sie halt da irgendwo jetzt, also Peach ist ja dann aufgebrochen, um dieser Rosalina zu helfen. Und jetzt sind also Mario und Luigi hinterher aufgebrochen, um Peach zu helfen. Und dann ist Yoshi auf einmal da und dann treffen sie auch noch Fox McCloud aus Star Fox, einer anderen großen und bekannten Nintendo-Serie. Und das ist dann halt... Irgendwie kommen die schon zueinander, ne? Der Star Fox Dude taucht halt einfach mal auf und dann schließen die sich halt zusammen. Und das ist aber alles sehr hemdsärmlich. Und ich fand ehrlich gesagt in der Hinsicht schon sogar noch schlechter als im ersten Teil. Ich fand der erste Teil hatte das auch schon, also das, was halt Fox McCloud im Mario Galaxy Movie ist, ist halt Donkey Kong im ersten und so weiter. Aber das war viel organischer, als das hier passiert. Man konnte das im ersten Teil häufig noch einigermaßen nachvollziehen. Also Prinzessin Peach braucht Hilfe im Krieg gegen Bowser und deswegen muss sie quasi zu Donkey Kong, um dessen Armee zu rekrutieren. Und dann kommt sie dahin und dann will Donkey Kong aber, dass man gegen ihn kämpft und dann muss Mario halt irgendwo so einen Arena-Fight gegen Donkey Kong machen und dann sieht man halt so ganz viele klassische Elemente, ne? Und vorher gibt es eine Trainingssequenz, wo Mario überhaupt erstmal lernt, mit den neuen Fähigkeiten umzugehen, die er durch die Superpilze in dieser neuen Welt bekommt. Das hatte irgendwie einen Flow und es war irgendwie so zumindest grob zusammengenäht. Und bei dem Mario Galaxy Film war es viel häufiger so, dass ich dachte so, ja, okay, Dinge passieren. Wir sind jetzt offensichtlich in der Star Fox-Sequenz des Films angekommen. Wie sind wir hingekommen? Weiß ich nicht mehr. Aber es ist irgendwie passiert und dann ist auch weitergegangen.
Ja, also das ist irgendwie so, also ich glaube, das Drehbuch wäre nicht schlechter gewesen, wenn man einfach vorher einfach nur gesagt hätte, okay, es gibt einen Bienenplaneten, auf dem sind jetzt die Figuren A, B, C, ihr habt 5 Minuten oder 7 Minuten im Film, lasst die mal was machen. Und dann gibt man den nächsten Planeten mit einer bestimmten Figurenbesetzung an den nächsten Autoren und baut das am Ende einfach zusammen ohne wirkliche Übergänge. Da wäre ungefähr dasselbe bei rausgekommen. Weil irgendwie, es gibt ja auch nichts, was irgendwie später mal hier und da ganz, ganz selten, dass irgendwas später nochmal ein Payoff hat oder so. Und es gibt bei Yoshi jetzt, nachdem er am Anfang da aufgetaucht ist, gibt es eigentlich nichts Neues mehr, außer dass ständig der Running Gag kommt, dass er irgendwie Sachen auffrisst und dann als Ei wieder ausscheidet, was manchmal lustig ist und aber oft auch nicht so richtig. Dementsprechend, wirkt echt wie eine Aneinanderreihung von 20 Kurzfilmen, die nicht wirklich aufeinander aufbauen.
Ja, ich meine, im Grunde genommen ist es thematisch so ein bisschen nah. Also Mario Galaxy lebt auch so davon, ne? Da springt Mario auch von einem Mini-Planeten zum nächsten und das ist ganz kreativ und da passiert halt irgendwie immer mal was anderes. Aber hier hätte man sich halt schon gewünscht, dass es ihnen irgendwie gelungen wäre, das vernünftig über einen Handlungsfaden zu verbinden. Und dem ist halt nicht so, sondern es gibt halt, also, und sie mischen ja auch noch so viel anderes rein. Es hat ja nicht mal einen Fokus auf Mario Galaxy, ne, sondern du hast schon gesagt, also da ist auch viel Mario Odyssey mit drin, in dieser Anfangssequenz, auch hinterher, wenn sie dann wieder in der Stadt sind, das sah auch sehr nach Odyssey aus. Die mischen Elemente rein aus ganz frühen Marios natürlich, sie mischen raus Mario, Super Mario Wonder Kleinigkeiten irgendwo mal rein, sie haben Sachen aus New Super Mario Brothers und so weiter und so fort. Also, da wird halt hier und da und links und rechts dann halt irgendwo wieder alles so richtig vollgestopft mit Referenzen und mit kleinen Sequenzchen und mal hier und mal da. Und das erfüllt dann halt eigentlich wirklich nur diesen Zweck, dass man als Mario-Fan da sitzen kann und sagen kann, oh, das kenne ich, das ist aus, oh, der Wolkenanzug, ja, ja, der war in Mario Galaxy. Oh, oh, ah, der Froschanzug, ja, das ist eine ganz alte Geschichte. Und oh, da gibt's auch noch den, diesen Bohrer-Anzug, der ist aus Super Mario Wonder und so weiter und so fort. Und das ist dann halt echt so ein Checklistenfilm, ne? Das ist so, hey, wir brauchen Yoshi, check. Wir brauchen Fox McCloud, check. Und dann brauchen wir eine Jump'n'Run-Sequenz mit den rotierenden Feuerbällen, Haken dran. Und dann hier, wir haben Bowser Jr. mit dabei. Und das ist mal die Variante aus Mario Sunshine mit seinem Pinsel-Zauberstab und mit dieser komischen, öligen, magischen Farbe. Und es wird halt alles da so irgendwie reingestopft und vermengt und dann hinterher so grob zusammengetackert.
Ich habe auch das Gefühl, die haben sich mit dem Titel keinen Gefallen getan. Weil als ich das erste Mal gehört habe, war ich schon wahnsinnig überrascht. Weil ich dachte, der erste Teil war so wahnsinnig erfolgreich, dass das Offensichtliche wäre ja gewesen, den zweiten Teil einfach Super Mario Bros. 2 zu nennen. Ja, weil spricht ja nichts dagegen. Und dieses Super Mario Galaxy, das nimmt irgendwie so die 40-jährige Geschichte und grenzt das so auf 5 Jahre ein. Also irgendwie so im Publikum, also auch ich, der jetzt so die ersten 5 Minuten nicht wusste, wer die Figuren einfach sind, da bleibt man irgendwie schon draußen dann, ne? Das ist irgendwie, das scheint schon ein bestimmter Mario zu sein, so zumindest dem Titel nach. So, aber auf der anderen Seite hat es natürlich zumindest den Vorteil, dass diejenigen, die gerade in dieser Epoche aufgewachsen sind, dass die sich dann natürlich richtig drauf freuen können, weil sie jetzt sozusagen noch spezifischer die ganzen Sachen bekommen, die sie kennen und die sie lieben aus ihrer Kindheit. Aber das macht er dann ja auch nicht, weil er immer noch genau wie der erste Teil einfach 40 Jahre zitiert, aber jetzt halt viele Dinge aus der zweiten Reihe, die man jetzt auf so einer üblichen Strichliste, wo ich jetzt eine Liste machen würde, was im Mario-Film rein muss, da wären ganz, ganz viele Dinge wie die Bienenkönigin da zum Beispiel nicht da drin, die dann mir sehr spezifisch aus bestimmten Spielen zu sein scheinen. Aber gerade, ich habe das schon online schon gelesen von den ersten Stimmen von der Premiere, also gerade Super Mario Galaxy Fans sind ja, wie du jetzt vielleicht, nicht nur wegen der Story, sondern auch allgemein enttäuscht, weil dann doch halt alles andere mehr zitiert wird als eigentlich Super Mario Galaxy. Gerade Odyssey ist wahnsinnig prominent vertreten den ganzen Film über.
Ja, ich vermute mal, weil Odyssey halt einfach der Bestseller ist, ne? Da sitzen sie vielleicht auch da und sagen, ja, das ist das, was die allermeisten kennen, also ist auch das aktuellste, was so die Hauptreihe angeht. Und ich vermute mal, das hat damit zu tun, ne? Also links und rechts, sie haben ja auch schon im ersten Teil, haben sie ja links und rechts wirklich immer alles zitiert, ne? Da sind auch Sachen drin, die sind aus Super Mario 3D World, das auf der Wii U erschienen ist damals und so weiter. Wo man auch sagen würde, könnte, wenn man das möchte, das ist jetzt eigentlich nicht der Showcase-Haupttitel, den alle sofort irgendwo parat haben. Aber das stecken die da halt auch mal mit rein. Aber ich verstehe auch nicht tatsächlich, warum man ausgerechnet jetzt schon in der zweiten Episode der Film-Franchise gesagt hat, wir gehen jetzt zu Galaxy. Man möchte meinen, dass das auch so ein Ding ist, was vielleicht am Reißbrett irgendwie entstanden ist, dass man gesagt hat, so ja, nochmal eine andere Ära von Mario und damit eine andere Ära von Mario-Fans und wir haben jetzt auch das Remaster rausgehauen nochmal für die Audience auf der Switch. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall, mir geht's auch so wie dir, dass ich irgendwie nicht da sitze und sage, ja, ist ja logisch, dass man im zweiten Schritt dann direkt zur Galaxy geht.
Ja, und ich glaube auch, also jeder, der nach Super Mario Bros. Noch einen Film sehen wollte, da kommt jetzt keiner extra dazu und sagt, ja, ich gucke das jetzt aber, weil das Galaxy ist. Und wenn das einfach nur Super Mario Bros. 2 gewesen wäre, dann wäre ich nicht reingegangen. So, also das wird es nicht geben. Eher andersrum, dass man sagt, okay, jetzt sind die bei Galaxy, das ist nicht so meine Zeit, den lasse ich mal aus. Also ich glaube schon, dass der jetzt ein bisschen weniger einspielen wird. Vielleicht sogar deutlich, das werden wir demnächst sehen und vielleicht werde ich auch komplett widerlegt. Auf der anderen Seite...
Das haben wir das letzte Mal bei Five Nights at Freddy's auch schon gedacht und dann...
Ja, das, aber das verstehe ich auch nicht. ja, also auf der anderen Seite somit, vielleicht haben sie schon einen Schritt weiter gedacht, also dass dieser Fox McCloud jetzt dabei ist, Das deutet ja so ein bisschen an, als ob man sich so ein bisschen in Richtung Super Smash Bros. Schon bewegt, ne? Dass das jetzt der nächste Teil vielleicht werden könnte. Da hätte man jetzt zum Beispiel zumindest den ersten Stein gelegt, oder es wird ein Spin-off und gar nicht der offizielle dritte Teil. Aber es ist zumindest ist die Tor in die Richtung aufgestoßen. Und da wiederum würde ich sagen, wenn du jetzt einen Super Smash Bros. Film ins Kino bringst, das könnte tatsächlich nochmal ein leicht anderes Publikum anlocken. Ich sag mal, die cooleren, vielleicht auch ein bisschen älteren Kids, die sich dann doch herablassen, da nochmal ins Kino zu gehen, die jetzt bei Mario sagen, nee, Kinderkram. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber jetzt Galaxy selbst fand ich weird als Entscheidung.
Ja, also ehrlich, weiß ich nicht, ob, also Smash Brothers, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob sie da in die Richtung gehen. Mein Eindruck war, dass das halt so ein Ding ist, wo man dieses Nintendo-Universum halt einfach möglichst breit melken will und dann sich vielleicht auch schon wieder in Konferenzräumen irgendwelchen Marvel-Träumen hingibt und man sich denkt, und dann können wir ja einen Star-Fox-Film machen, das ist unser Guardians of the Galaxy, und dann haben wir hier Mario, und dann hinterher machen wir so eine Art Avengers-Ding, wo alle wieder zusammenkommen, dass da vielleicht solche Träume geträumt werden. Könnte man sich vorstellen. Oder dass man hier gedacht hat, für Galaxy, dass man die Rosalina nimmt, um hier so ein bisschen diese Frozen-Dynamik zu haben. Sie haben ja aus Prinzessin Peach und Rosalina jetzt auch Schwestern gemacht. Das ist im Spiel eigentlich nicht drin. Das war in der Entwicklung des Spiels wohl mal im Gespräch und ist dann verworfen worden. Also man kann sich sozusagen darauf berufen, dass es diese Idee zumindest bei Nintendo schon mal gab. Aber es gibt dann hinterher so, wenn die beiden Schwestern wieder zusammenkommen, das hatte für mich so leichte Frozen-Vibes. Das hat nur keiner gesungen.
Ja, also da freuen sich viele drüber, dass nicht so viel gesungen wurde wie im ersten Teil. Ich habe es fast ein bisschen vermisst. Also zumindest den Peach-Song fand ich schon sehr cool. Das ist ein Moment, den ich jetzt 3 Jahre später immer noch kenne, während ich jetzt vom zweiten Teil, den ich erst gestern gesehen habe, ehrlicherweise schon jetzt nur noch sehr wenig im Kopf habe. Also da gab es wenig. Aber so rückwirkend erhöht es nochmal meine Bewunderung für Avengers 3 und 4, weil die es ja halt zumindest geschafft haben, diese unfassbar vielen Figuren zu haben, aber trotzdem immer mal wieder Momente zu schaffen, wo irgendwie was Persönliches passiert oder wo nochmal jemand so richtig glänzen darf. Und das war jetzt bei Galaxy mit das größte Problem. Also gefühlt 2 Minuten wurde eine neue Figur eingeführt und da gibt es natürlich immer diesen Wiedererkennungshype, im besten Fall mit, oh, den kenne ich und das habe ich damals gespielt. Im schlechtesten Fall, wie bei mir oft, mit, wer ist das? Und aber dann wird halt nichts draus gemacht. Also bei Yoshi ist es am schlimmsten, weil da ja wirklich alle drauf gewartet haben und irgendwie in der Interaktion mit Mario und Luigi hätte da humortechnisch so viel drin sein müssen, wo da gar nichts draus gemacht wird. Aber auch bei allen anderen Figuren. Jeder taucht nur auf, um aufgetaucht zu sein und dann wird da nichts draus gemacht. Deswegen, also eigentlich ist das hier ja schon Avengers. Da sind ja alle drin. Also da wird ja schon alles gegen die Wand geschmissen, was man nur machen kann. Im Sinne von Figuren, aber auch von Planeten. Es gibt auch so unfassbar viele Planeten, auf denen die so kurz sind, dass man sagt, okay, klar, das kenne ich aus dem und dem Spiel und da bin ich damals rumgehüpft auf der Wii oder Switch oder wo auch immer. Und da erinnert man sich dann kurz dran an seine Kindheit im besten Fall und hat wohlige Gefühle. Aber ich glaube, für den Film wäre es auf jeden Fall besser, wenn man gesagt hätte, wir streichen mal die Hälfte davon und überlegen uns für die andere Hälfte mal was Vernünftiges, dass wir hier auch noch irgendeine Ansätze einer Geschichte erzählen können.
Es ist halt nicht Avengers, sondern es ist halt Justice League. Das ist halt das Ding, ne? Bei Avengers hat deswegen so gut funktioniert, weil die so einen langen Anlauf genommen haben und du hast Figuren, die halt in ihren eigenen Filmen eingeführt wurden und dann nimmst du idealerweise all dieses Vorwissen mit und das ist dann halt bei diesen ganzen Interaktionen spielt das quasi mit rein. Und wenn du denkst, du kannst eine Abkürzung nehmen und dir diesen ganzen Scheißaufwand über ein Jahrzehnt ersparen und du ballerst halt einfach deine Comicfiguren durch, dann hast du halt irgendwie auch lauter Charaktere, die keine Sau kennt und die auch keine Sau interessieren. Und das ist dann halt hier das Gleiche. Du schmeißt dann halt einfach nur mit Wiedererkennungswert um dich. Aber du hast halt trotzdem dann hinterher keine Resonanz. Ich finde auch, die Actionsequenzen sind unübersichtlicher geworden. Ich finde, die waren im ersten ehrlich, also deutlich besser. Da gibt's diese Rennfahrsequenz auf der Rainbow Road und da passieren auch Dinge und du kannst denen gut folgen, weißt du, weil dieser große Panzer, der Mario da verfolgt und dann ist irgendwo ein großer Felsbrocken und es gibt einen Grund, dass der abstürzt und einen Teil der Straße zerstört und so weiter. Und hier ist es dann halt auch alles so, alles nur so auf übertriebene Dynamik gepolt, aber wenig, dass man das Gefühl hat, das folgt nochmal einer eigenen kleinen Action-Logik, ne, wo eine Aktion eine Reaktion verursacht und diese Aktion führt zu dem und das zu dem, sondern es ist halt einfach nur wilde Kamerafahrten und oh, kleine Zeitlupe und ja, es sieht irgendwo ganz spektakulär aus, es ist jetzt irgendwie nicht scheiße oder hässlich, aber es ist halt irgendwie auch nicht wahnsinnig mitreißend. Wir hatten ja auch hier, ich weiß nicht, wie das bei dir war, bei mir war es so, dass in die Pressevorführung durften Leute ihre Kinder mitbringen. Heißt also, ich saß in einem wirklich relativ gut gefüllten Kinosaal mit geschätzten 50-40% Kinderanteil oder sowas. Vielleicht ist das ein Ticken zu hoch, aber auf jeden Fall doch gerüttelt viele Kinder in diesem Saal und es war erstaunlich leise, muss ich sagen. Hatte eigentlich am Anfang gedacht, so okay, da ist wenigstens vielleicht ein bisschen Stimmung in der Bude, weil irgendwie junge Menschen sich davon viel mehr mitreißen lassen, aber zumindest wenn, haben sie sich das nicht anhören lassen.
Na, bei mir war es ein bisschen, also ich sitze ja immer in der ersten oder zweiten Reihe im Kino. Und das heißt, das ganze Publikumsgeschehen ist in der Regel hinter mir. Das heißt, ich bekomme davon, selbst wenn viel los ist, nicht so viel mit. Aber ein bisschen war schon, also ein bisschen Gekreische. Und dann hinterher, wenn dann die Stimmen eingesammelt werden, da waren die Kinder natürlich alle total begeistert. Aber das sind sie halt auch fast immer. Aber ich muss zu den Action-Szenen auch sagen, im ersten Teil war es noch so, also die Szenen, die ich noch so ein bisschen im Kopf habe von vor 3 Jahren, das sind vor allen Dingen die, wo die Action-Szenen quasi noch der Spiellogik gefolgt sind und es gab mehr oder weniger die Bewegungen und die Mechaniken, die man aus den Spielen kennt, aber natürlich so aufgeblasen, dass es dann irgendwie so zum großen Actionfilm wurde. Aber man konnte sich das noch zurückrechnen. Also man konnte noch zurückverfolgen, wo aus den Spielen das herkam. Und das gibt's im zweiten Teil so ein bisschen, wenn sie da am Anfang über diesen Wüstenplaneten mit den Motorrädern fahren. Dann gibt's auch diese Mechaniken, dass wenn sie in der Luft Tricks machen, dann haben sie hinterher einen kleinen Boost, wenn sie wieder losfahren, wie bei Mario Kart. Und das gibt auch genau die Geräusche, die sie dann machen. Das erkennt man alles sofort wieder. Aber danach schon mit dem ersten großen Bowser-Monster, also so ein riesiger Roboter-Monster, was da dieses Schloss anfängt, angreift. Das war für mich wirklich Animations-Action 0815, was mich dann gar nicht mehr gecatcht hat.
Es gibt ja sogar, finde ich, 2 Sequenzen aus den beiden Filmen, die total äquivalent sind. Nämlich du hast einmal die Trainingsmontage und auch den Kampf gegen Donkey Kong. Und da sind halt ganz viele von diesen ganz klassischen Mario-Elementen drin. Mario läuft über diese innenhohlen Blöcke, die runterfallen, wenn man drüber läuft und solche Geschichten. Und das hatte wirklich, das war cool, weil das war das wiedererkennbare Gameplay, aber auf eine Art und Weise inszeniert, mit einer Dynamik und mit Kamera und natürlich auch grafisch so viel hochwertiger, wie ich das noch nie gesehen habe. Und das haben sie jetzt hier nochmal gemacht, in dieser Sequenz, wo dann Mario und Peach gemeinsam durch so einen Hindernisparcours springen, wo dann auch diese rotierenden Feuerballräder sind und solche Geschichten. Und das hatte hier irgendwie überhaupt nicht mehr diese Wirkung, weil ich das Gefühl hatte, dass sie da übertrieben haben, einfach mit dieser ganzen Dynamik, mit ihren Kamerafahrten und sonst irgendwas. Und dadurch war das nicht mehr, es war einfach nicht mehr so nah dran an dieser Vorlage, wo man das Gefühl hat, man sieht das jetzt einfach nochmal, was man schon kennt, mit völlig neuen Augen, sondern hier war es halt einfach nur so ganz wild zusammengestöpselt und es hatte nicht mehr diese gleiche Resonanz, wo ich das Gefühl hatte, so, ah ja, genau, das ist im Grunde genommen eine 2026 Version High Fidelity von Gameplay, sondern hier war es nur noch so, ja, das sind die gleichen Elemente, aber irgendwie bis zur Unkenntlichkeit zusammengewurschtelt.
Und das, obwohl wir ja gleichzeitig den Überwachungsmonitor sehen, auf den man genau dasselbe Level sieht und zwar in 2D wie damals auf dem Super Nintendo. Und danach gibt es immer die Schnitte in die, in Anführungszeichen, reale Welt, wo das dann alles viel übertriebener ist. Das heißt, man sieht sogar noch, wie es in einem Computerspiel ausgesehen hätte. Und trotzdem ist es so hektisch geschnitten, dass man danach diese Übertragungsleistung kaum noch hinbekommt und es einfach nur laut und beliebig wirkt. Also da hat mich auch wirklich actiontechnisch kaum was gecatcht. Ich fand fast noch dieses, was du schon erwähnt hast aus Mario Sunshine, der Bowser Junior mit seinem magischen Pinsel, der pinselt da mit so einer lilafarbenen Tinte rum, die sich dann in alle möglichen Kreaturen oder sonst was verwandeln kann. das fand ich ja noch einigermaßen kreativ zumindest. Das hat da mal ein bisschen Abwechslung reingebracht, aber so richtig begeistert hat mich auch das nicht. Also die Action war wirklich das größte Problem. Ich glaube, der Film wäre deutlich besser, wenn man die Action halbieren und dafür die humorvollen Szenen verdoppeln würde. Und ich habe sogar das Gefühl, dass selbst Kinder dann mehr Spaß an dem Film hätten. Also die werden so schon bei der Stange gehalten, weil einfach in jeder Szene so unfassbar viel passiert und es ist immer laut und immer Tempo und immer volle Dröhnung. Das heißt, die werden sich jetzt nicht groß langweilen, aber ich glaube einfach mehr Humor und mehr Gags hätten auch Kindern besser gefallen.
Es wirkt halt aber auch echt dann so, ne? Also als würden sie halt am Anfang mal voll aufs Gas treten und dann einfach nur sagen so, okay, einfach mal 90 Minuten Reizüberflutung. Das wird schon am Schluss irgendwie jeder rausgehen und sagen, ja, ich hab Mario gesehen und er ist gesprungen und es gab alles und Fox war mit dabei und worum es ging, keine Ahnung. Aber es waren einfach überall diese Eindrücke und ich habe sie erkannt.
Ja, aber ich meine, das ist ja immer noch Illumination Entertainment, ne, die ja unfassbar erfolgreich sind aus dem Nichts seit 15 Jahren oder so. Aber gerade so viele Sidekicks, wie der Film hat, und ich meine, das ist das Minion-Studio, ja, und das, was sie zumindest können, ist in all Minions-Filmen und ich einfach unverbesserlich Film, zumindest am Rande immer diese kleinen Gags mit den Minions zu erzählen, die dann nur ein paar Sekunden dauern. Und selbst das, die haben hier den Running-Gag mit Yoshi, der Sachen aufisst. Aber ansonsten, also die haben tausende Figuren, mit denen man solche Gags machen könnte. Es gibt dann noch diesen Affen, der irgendwie den Leuten immer Dinge stiehlt und so. Aber das ist sehr selten. Und selbst wenn sie es machen, so richtig umhauen tut eigentlich da kein Gag oder kaum Gag. Also nicht mal so dieser Minions-Humor funktioniert so richtig. Der hat für mich in Erinnerung im ersten Teil noch besser funktioniert. Da hatte ich an vielen Momenten zumindest kurz so gutes Vergnügen.
Ja, ich hatte auch so das Gefühl, dass da im Hintergrund ein bisschen mehr Ideen drinstecken. Also im ersten Teil, da läuft dann halt auch irgendwo in der Stadt einfach mal einer vorbei und hat einen von diesen Fischen, die es in Mario gibt als Gegner, den hat er halt in so einer Plastiktüte mit Wasser gefüllt, also wie jemand, der einen Goldfisch nach Hause trägt, den er gerade gekauft hat und solche Sachen. Und das gab's hier auch, aber war nicht so zielsicher. Und ich war auch in der Hinsicht echt ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich, also viele von den Ich-Unverbesserlich-Filmen, muss ich sagen, finde ich gut. Ich kann mit diesem Minion-Humor durchaus was anfangen. Also das ist alles flach und doof oder sowas, aber da gibt es einiges, wo ich dachte so, ich fand das richtig witzig. Da bin ich gut gelaunt aus dem Kino rausgegangen und habe eigentlich deswegen auch gedacht, dass ich jetzt hier besser bedient werde. Und da war einfach nicht genug mit dabei. Es funktioniert viel besser auf so einer ach wie niedlich Ebene als auf einer ach wie lustig Ebene. Also du hast halt überall die Lumas am Anfang und dann kriegen die ihre gute Nachgeschichte vorgelesen und dann sind da diese niedlichen kleinen Sternenwesen und dann gähnen sie und gehen schlafen und der Rückblick, wie Yoshi aus seinem Ei schlüpft und ganz alleine ist und so. Also es hat ganz viele von diesen Momenten, die funktionieren gut, aber auf der Übrig, also weder die Handlung noch der Humor noch die Action sind halt irgendwie durch die Bank richtig gut. Sind nicht scheiße oder sowas. 90 Minuten gingen schon rum, aber das hatte ich mir echt mehr erwartet. Also auch jetzt mit Blick auf, von welchem Studio kommt das denn?
Mit den Lumen haben die mich am Anfang auch gecatcht. Also die sind so süß und so traurig. Und wenn da einfach nur ein Lumen die ganze Zeit dabei gewesen wäre, der alle dran erinnert, oh, wir müssen hier unsere Mama wiederfinden und wo ist meine Mama und so. Und dann wäre ich schon irgendwie emotional involvierter gewesen. Aber die kommt dann auch nicht mehr groß vor oder so. Und die einzige Figurkonstellation, die mich irgendwie abgeholt hat, war dann tatsächlich Bowser und sein Sohn. Das hat für mich schon okay funktioniert. Ich fand es sogar ziemlich clever dann, weil Bowser ja dann tatsächlich auf dem Weg der Besserung ist und sich eigentlich jetzt entschieden hat, tatsächlich Luigi und Mario zu helfen. Und sein Sohn aber, der jetzt viele Jahre ohne ihn klarkommen musste, nachdem er verschwunden ist, und wo Bowser schon mächtig Schiss hat, den zu treffen, weil er glaubt, dass sein Sohn ihn nicht liebt und eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben will, weil er so lange weg war, dann aber feststellt, dass sein Sohn ihn total vergöttert und sich wahnsinnig darauf freut, ihn endlich wiederzusehen. Und er hat auch die ganzen Jahre genutzt, um jetzt den Traum seines Vaters zu verwirklichen. Einfach nur, ja, sein Vater hat ihm immer als Baby, als Puppenspiel schon irgendwie vorgeführt, wie sie da irgendwie so eine Weltraumstation bauen, die so ein bisschen aussieht wie der Todesstern und dann mit irgendwelchen mächtigen Kanonen da irgendwie jetzt alle Planeten zerstören, bis alle vor ihnen niederknien. Und das ist mehr wie so eine märchenhafte Gute-Nacht-Geschichte, die der Sohn aber missverstanden hat. Und jetzt hat er den ganzen Quatsch tatsächlich gebaut und ist da jetzt wirklich auf dem besten Weg, irgendwie das Universum zu erobern, nur für seinen Vater. Das fand ich irgendwie, das hat alles funktioniert für mich. Das war okay. Das war so der eine Handlungsstrang, der auch so ein bisschen durchgängig war, wo das aufeinander aufgebaut hat und so. Das fand ich echt okay. Aber auf der Heldenseite, auf der anderen Seite, selbst Mario und Luigi, ich wüsste jetzt gar keinen Moment mehr zwischen den beiden irgendwie im gesamten Film, außer dass die einmal kurz Babys sind, wüsste ich da jetzt gar nichts mehr. Und die haben irgendwie so gar nichts zu tun. Also Mario ist natürlich immer noch in Peach verliebt, aber zum Beispiel Luigi, hat Luigi einen Arc in diesem Film oder ist er einfach nur nebenher gelaufen?
Die haben ja beide nichts zu tun. Das ist ja das ist das, was ein bisschen seltsam ist, ne? Also Bowser und Bowser Jr. sind diejenigen, die tatsächlich sowas wie einen Character-Arc bekommen haben, der aber dann auch, finde ich, zu abrupt einfach abgeschnitten wird. Also man hat ja wirklich dieses Gefühl von wegen, Bowser ist vielleicht wirklich auf dem Weg der Besserung und er kämpft so gegen seine Aggressionsprobleme. Aber dann ist er halt am Schluss dann wieder doch einfach nur wieder böse.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich fand es ja also im ersten Moment spannend. Also er ist auf dem Weg der Besserung und dann trifft er seinen Sohn und der hat jetzt all das für ihn getan und er ist ja so ein bisschen, ja, ich will eigentlich hier Mario und Luigi helfen, aber ich kann jetzt ja auch nicht meinem Sohn erzählen, dass er irgendwie die letzten 15 Jahre da Todesstern für die Tonne produziert hat, weil ich inzwischen meine Meinung geändert habe. Und es wirkte für mich schon so ein bisschen so, als ob er da erstmal so ein bisschen einfach jetzt mitspielt, weil er seinen Sohn auch nicht enttäuschen will. Es ist so okay.
Ja, schon. Aber man irgendwie, also vielleicht nicht, die Erwartung war halt, dass das dann aber auch seinen Abschluss findet, indem er dann hinterher vielleicht doch sagt so, ja Sohn, aber pass auf, ich habe dazugelernt oder sowas, aber das gibt dann einfach nur den Turn zurück, dass er dann halt sagt so, ja du hast ja recht gehabt Sohn, bin dann jetzt doch wieder böse, mit auch noch diesem seltsamen Ereignis, dass er dann tatsächlich in Lava ertrinkt und dann halt als Dry Bowser, heißt er, in den Spielen wieder zurückkommt. Also es gibt in den Spielen ja schon diese skelettierten, untoten Schildkröten, wo man drauf springt und dann setzen die sich nach einer Zeit automatisch wieder zusammen. Und da gibt es auch eine Bowser-Version von, also ein großer skelettierter Bowser sozusagen. Ich glaube, der ist aus New Super Mario Brothers ursprünglich. Und das wird auch einfach mal so das passiert halt einfach. Irgendwie habe ich gedacht, das müsste für den Bowser-Sohn vielleicht schockierender sein, wenn sein Vater auf einmal nur noch eine skelettierte Riesenschildkröte ist. Aber anscheinend nicht.
Ich hätte auch gedacht, dass die das dann gleich wieder rückgängig machen, so ein bisschen wie, was weiß ich, wenn bei Tom und Jerry dann irgendwie Tom verkohlt und dann aber in der nächsten Szene wieder ganz ist. Aber das scheint ja hier schon so jetzt auch wirklich zu sein. Mal gucken, wie es im nächsten Teil weitergeht. Also auf Jack Black. Wie heißt er? Jack Black. Bin ich blöd?
Jack Black, ja.
Jack Black, genau. Auf den werden sie ja nicht verzichten. Das ist ja jetzt schon so der Computerspiel-Allzweckwaffen-Mensch, auch nach Minecraft. Und der hat ja dann damals auch mit dem Peach-Song mächtig für Aufsehen gesorgt und so. Also ich glaube, und hier sorgt er halt für Aufsehen, weil er die ganze Zeit, wenn er miniaturmäßig ist, in so einer Pieps-Stimme spricht. Ich glaube, sie wollen dann wahrscheinlich nicht auf ihn verzichten. Auch wenn wir sagen müssen, wir haben den Film jetzt beide auf Deutsch gesehen, ne?
Ja, das stimmt.
Wobei es schon okay war, das war auch angenehm, weil am Schluss kommt dann der Abspann und da werden zuerst die ganzen Namen eingeblendet von den Sprechern und Sprecherinnen. Und sie haben es aber diesmal wirklich so gemacht, dass selbst in der deutschen Fassung dann tatsächlich auch mal die deutschen Namen stehen. Also selbst so groß im Bild und so. Und es stehen da ganz viele Namen, von denen ich noch nie gehört habe. Also da war irgendwie nicht ein einziger B-Promi drin, so, weißt du? Vielleicht schon, ich kenne ihn nur nicht. Aber ich glaube, das waren hauptsächlich halt einfach wirklich prominente Synchronsprecher, die jetzt wirklich mal die Anerkennung bekommen, die sie dann da von mir aus auch verdienen und große Bild sind. Und halt Donald Glover, weil der halt in der deutschen Fassung auch vorkommt. Und das spricht schon ein bisschen zumindest für die Qualität der Synchro, dass da jetzt nicht irgendwelche Sommerhaus der Stars-Sprecher dann da kleinere Rollen übernommen haben.
Ja, also ist mir jetzt auch nicht negativ aufgefallen. Ich muss gestehen, auch in die Originalsynchro vom ersten Teil, den ich dann auf Englisch gesehen habe, die war zwar gut, aber die ist jetzt auch nicht so überragend gewesen. Also auch in der Hinsicht ist es jetzt nicht so wie beim Lego-Movie, wo ich sagen würde, auf Will Arnett darf man nicht verzichten, sondern hier, gerade Chris Pratt als Mario, weiß ich nicht, hätten sie auch jeden anderen nehmen können, glaube ich.
Nee, also klar, also Jack Black, der dann Peach singt, den Peach-Song brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt auf Deutsch. Aber ansonsten war das jetzt schon echt okay. Und ich bin ja sehr synchro-kritisch. Also das war schon ordentlich. Da haben sie zumindest keinen Mist gebaut.
Ja, und ansonsten, ja, mal schauen. Man würde eigentlich erwarten, dass sie für den nächsten Teil jetzt mal vielleicht Wario rausholen als Gegenspieler. Weil ich auch nicht so richtig weiß, wo sie mit Bowser noch hinwollen. Jetzt kann man sagen, das hat die Spiele nicht abgehalten, einfach immer wieder Bowser das Gleiche wollen zu lassen. Und natürlich kann man das theoretisch machen, aber Wario als der andere große Mario-Widersacher, da könnte man schon sagen, wir nehmen jetzt mal einen anderen Bösewicht für einen dritten Teil, von dem wir jetzt hier implizit die ganze Zeit schon ausgehen.
Ja, aber das würde ja bedeuten, dass man sowas wie eine Story erzählt, ne? Also sie müssen es nicht machen, sie können es machen, sie können ja auch auf Super Smash Bros. Gehen. Ich glaube, so ein bisschen hängt jetzt davon ab, wie der zweite Teil an den Kinokassen funktioniert. Also ich glaube, wenn der jetzt in ähnlichen Gefilden wildert und auch über die Milliarde kommt, dann werden die auch für Teil 3 einfach sich überlegen, okay, wir müssen die Spiele nochmal spielen und wir müssen noch genauer hingucken, um dann auch wirklich jede Nebenfigur noch zu entdecken, die wir bisher noch nicht verbraten haben. Und dann werden die auch noch alle reinkommen. Also da wird man diesen, ja wirklich, ja, das ist ja Fanservice auch Crack. Also da wird man den einfach weiterführen, ne? Und man kann natürlich auch...
Oder halt den gleichen nochmal, ne? Also man hat ja jetzt auch in den beiden Filmen schon einfach wiederkehrende Elemente. Also auch zum Beispiel, wie gesagt, die skelettierten Schildkröten gibt es in beiden Filmen zum Beispiel. Und es gibt, erstens gibt es genügend Randerscheinungen in Mario, die man da noch reinpacken kann. Und dann nimmst du halt noch eine große Figur aus dem erweiterten Nintendo-Universum. Und da hast du halt auch, also jetzt hast du halt Fox McCloud, das nächste Mal kannst du Kirby dazu stecken. Und also, da, sagen wir mal, da ist Nintendo echt gut ausgestattet. Da kannst du noch 4, 5 Filme machen und dir geht das Zeug nicht aus.
Ja, ich meine, der große Batman wie Superman-Film wäre ja irgendwie sowas wie Mario und Zelda, ne?
Ja, das oder halt Mario und Sonic, ne?
Da kannst du, glaube ich, da kannst du die 2 vor die Milliarden schreiben, oder? Wenn du Mario vs. Zelda machst. Also ich meine, es wird ja demnächst auch ein Zelda-Realfilm kommen, aber das schließt sich ja nicht unbedingt aus. Wir haben ja auch Spider-Man-Animationsfilme und gleichzeitig Spider-Man-Realfilme. Also ich glaube, Zelda könnte man da schon, ich keine Ahnung, wie die rechte Lage ist, aber so vom Prinzip her könnte man das da schon mit reinstopfen.
Also von den Rechten her ist das gar kein Problem. Ne? Also Nintendo hat ja einfach ein riesiges Portfolio an Hausmarken, die gehören halt alle Nintendo.
Ja, aber die haben jetzt ja den Zelda-Realfilm. Ich weiß nicht, ob sie jetzt die Filmrechte an Zelda sozusagen erstmal zumindest für eine gewisse Zeit dann an das produzierende Studio abgetreten haben. Also ich glaube, sie müssten...
Aber wenn doch, garantiert nur für Realfilm und nicht, wenn sie Link irgendwo in einen Mario-Movie reinstopfen wollen würden.
Ja, also ich kenne die Verträge nicht, aber ich würde auch denken, dass das gehen sollte und das wäre dann eine naheliegende Wahl. Also ich glaube, dieser Fox McCloud, der zieht jetzt ja auch nur, weil er so eine prominente Figur in Smash Brothers ist. Also ich glaube, das alte Super Nintendo-Spiel, für das man ja damals dann sich noch diesen extra Chip kaufen konnte oder musste, einfach weil das noch besser, technisch besser war als alle anderen Super Nintendo-Spiele.
Nee, Vorsicht, der Chip war im Modul, glaube ich, verbaut.
Der war da schon drin. Auf jeden Fall hatte der noch als einziges so einen extra Chip und konnte deswegen mehr als alle anderen Spiele. Das weiß ich noch von meinem Schulhof. Da war ich ganz neidisch, weil ich das nicht hatte. Deswegen war das, glaube ich, ja, auch so 20, 30 Mark teurer als die üblichen Spiele, weil es noch diesen Chip extra mit drin hatte.
Ja, genau. Also der Super FX-Chip, das war im Grunde genommen so eine frühe Hardware-Beschleunigung für Polygone, weil das ja ein 3D-Spiel gewesen ist. Und das haben sie dann halt aber in dem Modul verbaut. Das ist kein Chip, den du jetzt... Es gab später sowas wie eine Speichererweiterung für das N64. Die hast du dann tatsächlich in die Konsole, in so einen Erweiterungsslot reingepackt. Aber bei den Super FX-Dingern, das war halt auf dem Modul mit verlötet. Und davon gibt es dann halt deswegen auch nicht so viele. Da gibt es halt Star Fox und dann gab es noch dieses Rennspiel, dessen Name mir nicht mehr einfällt. Das war eigentlich auch noch ganz cool. Und die sind dann trotzdem, ne, so ganz primitive, frühe Polygongrafik, untexturiert und teilweise noch in einem kleineren Fenster, also noch nicht mal Vollwelt und so weiter.
Ja, also ich meine, wenn man jetzt mal die bekannten Marken wegnimmt, ne, ist natürlich jetzt der Mario-Film schon so insgesamt nah dran an Ralf Reichts 2. Oder war das Ralf Reichts 1? Also auch mit diesen Videospielen und dann diese Crossover von irgendwie Jump'n'Runs hin zu modernen Kampfspielen oder so. Und dann alle Genres zusammen. Da gibt es ja auch quasi diese Penelope von Schlitz oder wie sie heißt, die zweite Hauptfigur. Das ist ja quasi Mario Kart mit Törtchen. Und das hat da halt viel, viel besser funktioniert, ja. Also Ralf Reichts und Ralf Reichts 2 sind halt als Film viel, viel besser. Selbst die Computerspiel-Meta-Gags sind da tausendmal lustiger als jetzt hier. Hier ist wirklich
halt der Vorteil, wenn du keine Lizenzgeber hast, die du befrieden musst. Weil bei Ralf Reichts haben sie ja ganz viel gehabt, wo du drauf schaust und denkst dir so, ja, okay, das sind jetzt die aus StarCraft oder so. Aber sie haben es halt einfach umbenannt und haben es halt einfach nur so gestaltet, dass du es trotzdem wiedererkennen kannst, an welchem Spieleuniversum sie sich jetzt gerade bedienen oder was sie referenzieren. Und dann hast du halt wahrscheinlich einfach eine größere Freiheit, ne?
Aber sie haben auch, und das haben sie ja gemacht, sie haben ja dann zum einen haben sie diese komische Selbsthilfegruppe, wo dann auch irgendwie Leute aus Street Fighter auf einmal da rumsitzen und mitdiskutieren. Und die haben alle zumindest einen zu ihren Figuren passenden Gag. Und im zweiten Teil gibt es ja berühmterweise dann die gesamten Disney-Prinzessinnen, die da auch in so einer Gruppe sind, mit Penelope, die dann da neu dazukommt und dann so ihr eigenes Disney-Prinzessinnen-Dasein durch den Kakao ziehen. Und die haben alle so Meta-Gags oder überhaupt Gags, wo das so richtig gut funktioniert. Und jetzt hier, es gibt so ein paar Meta-Gags in Bezug auf gewisse Spielmechaniken, aber ansonsten gibt es eigentlich so kaum Gags, wo ich sage, ja, das ist der Gag, der zu der Figur passt oder zu der, den man als Eindruck von dieser Figur hat. Und gleich der erste große Meta-Gag, den fand ich jetzt, das ist jetzt dem politischen Weltgeschehen geschuldet, da fand ich ein bisschen cringe jetzt, weil der Film fängt ja gleich damit an, dass Rosalina mit ihren Lumen-Babys da gute Nachtgeschichten vorliest und dann schlägt ja mitten in das abendliche Vorlesen eine Bombe ein. Wo ich jetzt in Bezug auf Irakkrieg und so das sehr, sehr weird fand, das sozusagen gleich damit einzusetzen. Das fand selbst ich komisch. Das wird den Kiddies kaum aufgefallen sein hinter mir. Aber ich fand das sozusagen, dass man jetzt gleich mit so einer, wie heißen diese Megabomben, die da bei Mario immer rumfliegen, dass man gleich damit aufmacht und dann auch noch in so einer heimeligen Atmosphäre mit den ganzen kleinen Kindern und so, mit den Kindersternchen, Babys, Kopfkissen da, das fand ich schon weird.
Die, also auf Deutsch heißen sie Kugelwillis. Ich weiß gar nicht, wie die in Englisch. Ich glaube, Bullet Bills oder so heißen die da.
Ja. Genau, aber dann können wir eigentlich auch fast zum Ende kommen, ne? Oder hast du noch große neue Blöcke, die du aufmachen möchtest?
Nö. Wie gesagt, also das ist, ich habe auch das Gefühl, er ist ein bisschen mehr auf Kinderfilm gepolt als jetzt sowas wie Ralf Reichts und so. Ich habe nicht das Gefühl, dass es ein von diesen Filmen ist, der explizit sich hingesetzt hat und gesagt hat, ja, und jetzt machen wir aber noch einen Layer von Gags für die Eltern mit rein. Weil die Art Film, finde ich, das spürt man manchmal, dass da halt einfach so zwei Ebenen, zwei Level an Gags drin enthalten sind. Und hier hatte ich zumindest nicht das Gefühl, dass sie das geplant haben, sondern da hatte ich das Gefühl, die haben sich gedacht, okay, wir machen das Ding für Kinder und die Eltern sitzen drin und erinnern sich dran, wie sie selber Kinder waren und dann passt das schon.
Ja, genau. Also die zweite Ebene ist nicht die zwei Arten von Humor, sondern die eine Ebene ist, die Kinder haben einfach vogelwilden, turbulenten Action-Krams mit bunten Figürchen. Und aber diese ganzen Easter Eggs, die in diesem Film stecken, und für mich ist ja das wirklich hier mehr so, also normalerweise sind die Easter Eggs ja versteckt, ne, so am Rande oder so, und hier ist eigentlich der ganze Film so ein Easter Egg-Wimmelbild, wo man dann genau hingucken muss, um irgendwie noch die Story oder Charaktermomente zu finden, und es ist eigentlich an erster Stelle ein Easter Egg. Für die Erwachsenen sind halt diese ganzen Nebenfiguren da drin oder Figuren aus früheren Filmen, weil das sind ja nicht mal die aus den aktuellen Mario-Filmen. Also welches 6- bis 9-jährige Kind hat denn Mario Galaxy, Mario Sunshine oder noch frühere Mario-Filme gespielt, die hier alle im Minutentakt referenziert werden.
Ja, genau. Übrigens jetzt diesmal noch mehr auf der Tonebene auch. Also das ist echt krass, wie viele von den Melodien, die man aus den Spielen kennt, immer wieder so ganz kurz, entweder nur so ein paar Noten. Es gibt so dieses klassische Thema, das in Mario bei den Höhlenleveln immer läuft, so. Und das kommt dann einfach mal ganz kurz mit rein und das Star Fox-Theme und so weiter und so fort. Also da ist irre viel auch, was musikalisch, also wenn du so willst, auch an Easter Eggs in dem Film drinsteckt, wo man sofort merkt, okay, das kenne ich.
Ja, ist auch im Abspann ziemlich cool, weil im Abspann haben die nochmal 5 Minuten lang und dann die Hintergrundbilder wechseln dann durch all diese verschiedenen Mario-Welten und dann gleichzeitig ändert sich das Theme und der Score geht da mit. Also da merkt man nochmal, also ich glaube, es gibt 1000 einsekündige Soundfiles, die man mir zeigen könnte. Und bei allen würde ich sofort wissen, das ist Mario. Das ist einfach unfassbar, was die als an Geräusch, kollektiven Popkulturwissen angehäuft haben. Das ist unglaublich. Das hat, glaube ich, auch keine andere Marke in dieser Form.
Ja, also gerade vor allem eben mit allem, ne? Das Geräusch, wenn eine Münze eingesammelt wird, das Geräusch, wenn jemand springt und so weiter, das ist schon echt krass. Da bin ich auch wirklich so ein Pavlovscher Hund. Da sitze ich die ganze Zeit nur da und so, ah ja, 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 das kenne ich. Ah, ich hab's erkannt. Moment, wo kommt das her? Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber ich weiß, ich kenne es. Und das haben sie schon echt gut gemacht. Der erste war ja noch stärker durchsetzt von diesem und jetzt ein bekannter Popsong. Ne? Wie heißt das eine Ding von AC/DC, das immer läuft? Ach ja, genau, Thunderstruck muss mal zwischendrin irgendwie laufen, wenn diese Kartsequenz losgeht. Das haben sie hier, ich glaube, gar nicht mehr gemacht.
Ich glaube, sie haben komplett, also es singt auch niemand mehr oder wenn nur ganz, ganz kurz, ich glaube aber gar nicht. Also dieses Musical-Element ist komplett rausgefallen im zweiten Teil.
Ja. Finde ich einerseits natürlich ganz gut, andererseits muss ich natürlich auch sagen, schmissiger Popsong und irgendwie gute Actionsequenz dazu, sage ich meistens jetzt auch hinterher nicht. Ist zwar irgendwie ausgelatscht, gerade auch in diesem Animationsgenre, funktioniert aber trotzdem meistens ganz gut bei mir, muss ich gestehen.
Ich habe heute Morgen aber schon die YouTube-Kritik zu Mario auch aufgenommen hier im Studio. Und da habe ich dann am Schluss dieses, das ist das, was bei mir am meisten im Kopf jetzt hängen geblieben ist, dieses Wahoo! Nee, ich muss höher noch. Also, aber du weißt, was ich meine, ne? Dieses
Wahoo.
Wenn wir das kennt man vor allen Dingen aus Odyssey, wenn er auf den Hut springt. Der Hut kam noch nirgendwo vor, oder? Kam der im ersten Teil vor?
Naja, hat ja du meinst jetzt Cappy aus Odyssey wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, der kam noch nicht vor. Der lebt ja da.
Der lebt ja da, okay. Ja. Also das war noch gar nicht. Und ich glaube, das ist auch immer, wenn er Mario Kart rumhüpft und dann irgendwelche Tricks macht. Das ist ja hier auch, wenn er mit dem Motorrad rumfährt am Anfang, da kommt auch mal dieses Wahoo.
Ja, ich glaube, in Mario 64 war es auch immer, man kann ja so einen Mehrfachsprung machen und in seiner höchsten Aufbaustufe, wenn er dann diesen Salto macht, hat er, glaube ich, das Wahoo immer gemacht.
Ja, genau, das ist jetzt, das kriege ich, da werde ich jetzt noch ein paar Tage lang viele Leute mit nerven, aber an dieser Stelle sage ich, mehr Action, mehr Tempo, mehr Figuren, weniger Humor, weniger Charme, weniger Story, deshalb erster Teil 3 Sterne, zweiter Teil dann nur noch 2,5. Also man langweilt sich nicht wirklich, wobei ich schon irgendwann doch ermüdet war von diesem Easter Egg Dauerfeuer, weil es halt doch immer irgendwie so denselben Nerv im Kopf anspricht und da wenig Abwechslung bietet. Deswegen 2,5 von mir.
Ja, shit. ohne Scheiß, ich schließe mich einfach an. Das ist wirklich exakt meine Meinung. 2,5 ist auch eine gute Wertung dafür. Haken dran. Wie beim Film. Einfach abgehakt.
Super. Den ersten Teil, für diejenigen jetzt hier, die jetzt nicht nur die reguläre Leinwandliebe-Folge hören, sondern uns beiden auch in unserem Videospiel-Mission nach guten Videospielverfilmungen folgen, den ersten Teil werden wir trotzdem nicht mehr nachholen, weil ich da keine Lust zu habe und André den vielleicht dann auch nicht unbedingt in 4 Wochen gleich nochmal sehen will. Aber wenn wir dann in 3 Jahren den nächsten Teil bekommen, dann sehen wir uns an dieser Stelle wieder, würde ich sagen.
Genau. Wir haben noch nichts entschieden, glaube ich, was wir als nächstes machen.
Wer ist denn dran?
Oder ja. Es ist alles turbulent gewesen. Ich weiß es nicht mehr.
Weil wir auch letztes Mal Christian Schmidt hatten. Ich kann übrigens noch mal allen sagen, Christian Schmidt, wir haben ja letztes Mal über It Came from the Desert gesprochen, ein Ameisen-Horrorfilm, der auch trashig ist. Und dann habe ich so in die Runde geworfen, was ich mir ja unter einem guten Trash-Film vorstelle und bin dort auf 90-210 Beverly Hills Shark Attack gekommen von David DeCoto. Und dann haben so Leute mir so spaßig gesagt, ja, müssten sie dann auch mal angucken. Du hast es so gehandhabt, wie ich das erwartet habe. Und dann natürlich 10 Minuten später dir überlegt, natürlich gucke ich das nicht. wo kommen wir denn dahin? Während Christian, der gesagt hat, ja, er guckt mal, ob er irgendwann mal Zeit findet abends und so, wenn er mal alleine ist. Was natürlich auf gut Deutsch auch heißt, ich gucke das natürlich niemals. Der hat sich das gleich 2 Tage später angesehen und dann noch eine ausführliche, sogar gedichtete Kritik zu dem Film im The Pod Forum veröffentlicht. Also sucht nochmal den alten Thread zu It Came from the Desert und lest euch die Kritik von Christian durch. Das ist ganz hohe Kunst.
Unter forum.gamespodcast.de. Was zukünftige Ziele angeht, keine Ahnung, wir werden entweder das selber beschließen oder im Mai startet, glaube ich, der 2. Mortal Kombat.
Ja, das können wir.
Das wäre also, eigentlich...
wenn ihr jetzt alle auf YouTube geht, ne? Zum einen gibt es jetzt erste The Pod-Folgen auch auf YouTube, wenn ihr mal sehen wollt, wie André und Co. im echten Leben aussehen, könnt ihr das euch da angucken. Aber viel wichtiger ist, zu Filmstarts zu gehen, zu meiner Mario-Kritik, da nette Sachen über mich zu schreiben. Wir haben ja gerade den Moderator getauscht vor ein paar Monaten, weil Sebastian sich ja selbstständig gemacht hat. Und das ist immer wahnsinnig schwer am Anfang, wenn man dann übernimmt. Also alle hingehen, schreiben, dass ihr euch wahnsinnig freut, weil ich das so toll mache. Ihr braucht das Video auch, lasst es nebenbei laufen. Ihr müsst es euch nicht zwingend angucken, solange ihr was Nettes schreibt. Und natürlich Daumen hoch geben dort. Und wenn da genug zusammenkommt, dann machen wir Mortal Kombat 2 dann auch zum Start.
Nice. Ja, also es klingt nach einer guten Rahmenbedingung. Also Sie wissen, was zu tun ist da draußen. Schauen Sie sich das an. Oder lassen Sie es einfach laufen. Aber schön bis zum Ende laufen lassen. Der YouTube-Algorithmus soll schon sehen, ja, dass die Leute hier absolut quasi kleben geblieben sind vor den Bildschirmen.
Man kann das auch auf Dauerschleife irgendwie einstellen. Ich weiß nicht wie, aber dann einfach abends vorm Schlafen gehen. Greta wird es uns danken. Alles gut. Alles wird gut.
Genau. Oder dieses Vogelspielzeug aus Alien vor das Keyboard setzen, das einfach immer wieder auf, weiß ich nicht, F5 drückt. Oder
es lohnt sich auch wirklich bis zum Schluss dran zu bleiben. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich habe es heute Morgen aufgenommen und jetzt liegt das halt in unserer Videoabteilung und wird geschnitten. Aber ich habe am Schluss halt dieses Wahoo gemacht und da wollen die sich jetzt noch irgendwas Lustiges einfallen lassen, wie sie mich da animieren. Also das müsstet ihr dann auch bitte auf YouTube selbst nachgucken, was da mit mir angestellt
wird. Also da ist noch ein Easter Egg abzuholen.
Ja, vor allem ein Cliffhanger ist das. Ein Cliffhanger. Wir enden jetzt mit einem Cliffhanger. Auf Wiedersehen. Ja. Ciao.
Besser wird's nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.